wie tief muss deine Liebe sein? Ich habe das alles nicht verdient. Das ist unsere Antwort, unser Vater, die wir dir geben können. Nichts in oder an uns rechtfertigt solche Liebe. Herr, danke, dass du an das Kreuz gegangen bist, dass du mit unserer Schuld, mit unseren Sünden beladen, dort in das Gericht Gottes gegangen bist und hast ein für alle Mal bewiesen, wie tief die Liebe Gottes geht. Herr, und unser Gebet ist jetzt, dass du uns neu von dieser deiner Liebe überzeugst. Dass du diese deine Liebe heute Abend ganz fest auf unser Herz bindest. Wir wollen dich sehen, Herr. Wir wollen in das liebende Herz unseres Vaters sehen. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Heiligen Geist dazu schenkst. Und wir möchten dich erheben und alles von dir erwarten. Du bist es wert, Herr. Amen. Einen schönen guten Abend zusammen. Wer keine Bibel dabei hat, aber gerne eine hätte, einfach kurz melden. Irgendjemand wird euch schon eine bringen. Mal gucken, wer als erstes aufspringt. Es sind viele unterwegs. Ich habe gute Hoffnung. Und für diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, schlagt mit mir einfach schon mal das Buch des Propheten Hosea auf. So, wenn ihr im Alten Testament sucht und ihr landet irgendwo bei einem der großen Propheten, Jesaja, Jeremia und Hesekiel, dann ist es nicht mehr weit bis Hosea. Das ist nämlich der erste der kleinen, der sogenannten kleinen Propheten. Wir wollen uns diesen Prophet heute Abend gemeinsam anschauen, in Form von so einem kleinen Überblick. Und dann ist es mein Gebet, dass wir gemeinsam das Herz Gottes in Hosea sehen können und dann aber auch sehen können, wo wir selber stehen. Und dazu möchte ich beginnen und aus den ersten drei Kapiteln etwas lesen. Hosea Kapitel 1, ich lese das erste Kapitel komplett, aus dem zweiten einen Vers, sage ich dann nochmal, und das dritte, das hat nur 5 Verse. Hosea Kapitel 1, Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn, das an Hosea, den Sohn Beris, ging, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, und in den Tagen Jerobiams, des Sohnes von Joas, des Königs von Israel. Als der Herr durch Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder. Denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter Diblaims, zur Frau. Und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen. Und dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Talebene von Jezreel. Und als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm, nenne sie Lo-Ruchamah, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn, ihren Gott. Doch nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse noch Reiter. Als sie nun Lo-Ruchamah entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, das ist Gott, der Herr, nenne ihn Loami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Eure. Dann aus dem zweiten Kapitel, der Vers 7. Denn ihre Mutter hat Hurerei getrieben, die sie geboren hat, bedeckte sich mit Schande, denn sie sprach, ich will doch meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, meine Wolle, meinen Flachs, mein Öl und meinen Trank. Und dann noch das dritte Kapitel. Und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um einen Homer und ein Lethech Gerster. Und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann gehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Soweit zunächst aus dem Propheten. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt oder ob die eher unbekannt ist, aber es ist eine sehr auffällige Geschichte. Und vielleicht habt ihr auch beim Lesen bemerkt, wie das, was Gott hier sagt, so zwei Ebenen hat. Das eine ist seine Botschaft, seine Worte, sein Appell, seine Urteile gegenüber dem Volk Israel. Das andere ist aber das, was für die Menschen in der damaligen Zeit in echt zu sehen war, sozusagen. Das, was dieser Prophet Hosea tun sollte. Und wir haben das immer so gefunden, dass Gott sagt, tu dies und jenes, denn, und dann kommt die Botschaft, nochmal, um es ins Gedächtnis zu rufen, aus Kapitel 1, als er anfängt zu reden, da steht in Vers 2, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder. Also Auftrag, Hosea, such dir eine Frau, die in Hurerei lebt und hab mit ihr Kinder. Und dann geht der Vers weiter, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Das bedeutet, Hosea, du sollst etwas tun und damit für das Volk, für die Menschen, die dich kennen und verfolgen, weil du ja ein Mann Gottes bist, symbolisch eine Botschaft sein. Du sollst in deinem Leben eine Botschaft sein. Denn so wie du dir eine Frau aus der Hurerei nehmen sollst, so habe ich Gott eine Frau, nämlich Israel, die in Hurerei lebt. Und genau die gleiche Art finden wir bei der Namensgebung der drei Kinder. Nenn die Tochter so, denn es kommt Gericht. Nenn deinen Sohn Loami, denn das Volk Israel ist nicht mehr mein Volk. Und wenn du jetzt ein Nachbar Hoseas gewesen wärst in dieser Zeit, dann wäre das auffällig gewesen. Wenn er durch den Garten gerufen hätte, Loami, komm her, Loami, komm zu mir, dann wäre das auf Deutsch, nicht mein Volk, komm her, nicht mein Volk, komm her. Und das ist so eine stehende Botschaft in diesen Namen der Kinder, die abzielt darauf, an Israel, das Volk Gottes der damaligen Zeit, zu appellieren. Und diese Geschichte oder das, was Hosea hier tun soll, das müssen wir im Kopf behalten. Denn das gibt sozusagen den Ton an für die nachfolgenden Kapitel und für die Art und Weise, wie Gott dort sein Herz zeigt, aber auch seine Gerichtsbotschaft weitergibt. Denn er, Gott, stellt sich hier vor als derjenige, der ein Ehemann ist, der sich eine Frau geholt hat, der eine Frau sein Eigen nennt und zu seinem eigenen gemacht hat, nämlich das Volk Israel, das aber immer wieder von ihm wegläuft, das immer wieder anderen Liebhabern nachfolgt, immer wieder in diesen Götzendienst hineinläuft. Und rein menschlich gesprochen ist das Schon ein sehr tragischer Zustand für diesen Mann Gottes, für diesen Hosea. Aber wie viel tragischer ist es, wenn wir diese zweite Dimension darin sehen, dass Gott hier über sich selber spricht und beschreibt, wie sein Volk mit ihm umgeht. Wenn man beginnt, sich so ein prophetisches Buch einmal vorzunehmen, auch wenn ihr das zu Hause mal macht, und ich kann das nur empfehlen, dann ist es immer gut, wenn man sich erstmal einen gewissen Überblick macht. Um einfach mal zu sehen, was geht denn da ab? Was war denn der Zustand des Volkes? Zu welcher Zeit war das denn? Was sind denn Dinge, die kennzeichnend sind? Und aus denen wir dann oft ein Stück weit mehr die Botschaft Gottes verstehen können. Und das wollen wir jetzt kurz tun für diesen Prophet Hosea. Und eine Frage habe ich schon ein Stück weit beantwortet. Also wo, an wen geht denn die Botschaft? Wo gibt Hosea denn seine Botschaft weiter? Und es ist das Volk Israel, und zwar das Nordreich, das sogenannte Zehn-Stämme-Reich. Und wenn ihr dieses Bibelbuch durchlest, dann werdet ihr finden, dass sie mit Israel angesprochen werden, dass sie aber auch oft mit Ephraim angesprochen werden. Das ist der größte, der bedeutendste Stamm dieses Zehn-Stämme-Reichs. Oder mit Samaria werden sie auch oft bezeichnet, und das ist die Hauptstadt. Dann eine zweite wichtige Frage, und es ist vor allem wichtig für prophetische Bücher im Alten Testament, zu welcher Zeit wurde das denn geschrieben, beziehungsweise zu welcher Zeit redete denn der Prophet seine Botschaft? Und bei Hosea fallen die Botschaften in die Zeit zwischen ungefähr 790 und 725 vor Christus. Und ich weiß nicht, ob euch das jetzt vom Hocker haut oder ob ihr sagt, ja, das ist jetzt wichtig zu wissen, aber es ist wichtig, weil es für Israel, für dieses Nordreich, für das Zehnstämmereich ein Datum von ungeheurer Wichtigkeit gibt in der Geschichte. Und das ist das Jahr 721, 722 vor Christus. Da fand nämlich die Wegführung durch die Assyrer statt. Das heißt, das assyrische Heer ist eingefallen in Israel, hat letztlich dann die Hauptstadt Samaria belagert, besiegt und die Menschen dort mitgenommen und ihrem kompletten Reich zerstreut. Und das beendet diese Geschichte Israels. Es gibt für Israel keine Rückführung mehr, wie wir sie für Juda finden in den Büchern von Nehemia, Esra. Das heißt, dieses Datum war wichtig. Und wir finden deshalb, dass Hosea davor Botschaften an sein Volk hatte und sein Volk wirklich davor gewarnt hat, dass genau das kommen würde, dass dieses Gericht, dass diese Assyrer kommen würden und dass, wenn sie so weitermachen, Gottes Gericht einfach unausweichlich ist. Aber das ist eine relativ große Zeitspanne, in der Hosea gewirkt hat. Und zu Beginn seines Wirkens und seiner Botschaften war es relativ ruhig, politisch gesehen, in Israel. Unter Jerobeam, diesem König, den wir dort angesprochen finden in Vers 1, wurden die israelischen Grenzen wiederhergestellt, und zwar in einem Ausmaß, wie es seit dem König Salomo nicht mehr gegeben hatte. Mit dieser politischen Ruhe, mit diesem Frieden, gab es auch Wohlstand im Land. Das ist aber oft ein nicht guter Zustand für das Volk Gottes, wenn es so in Wohlstand lebt. Und das finden wir auch bei Israel. Sie wenden sich massiv Götzendienst zu. Sie verbünden sich mit den Völkern rundherum, schmieden Allianzen. Sie sind nicht mehr als Volk Gottes erkennbar. Und genau aus diesem Grund schickt Gott Hosea mit seinen Botschaften an das Volk. Und wenn wir uns noch kurz die Frage stellen, wie ist dieses Buch aufgebaut? Auch das haben wir schon einleitend ein Stück weit gesehen. Es gibt diese ersten drei Kapitel, die sozusagen den Grundstein legen, die diese grundsätzliche Aussage zeigen. Gott sagt, ich bin doch dein Ehemann, Israel. Ich habe dich doch zu meiner Frau genommen. Ich habe doch viel für dich getan. Ich habe doch investiert. Ich liebe dich doch. Aber du rennst immer und immer wieder deinen alten Liebhabern nach. Du gehst immer wieder in diesen Götzendienst. Und das ist die Basis für die Botschaften, die wir dann von Kapitel 4 bis zum Schluss, bis Kapitel 14 des prophetischen Buches finden. Immer wieder daran appellierend, ich habe doch das und das für dich getan. Ich war doch dir gegenüber liebevoll. Ich habe doch an dich appelliert. Ich gebe dir so viel und du erkennst mich nicht. Du rennst von mir weg. Das ist die Botschaft, die wir, wenn wir das mal zusammenfassen wollen, in dem prophetischen Buch Hosea finden. Und dann, wenn ihr ein Bibelbuch studiert, wenn ihr euch mit einem Bibelbuch vielleicht zum ersten Mal intensiv beschäftigt, dann ist es immer gut, wenn ihr euch die Frage stellt, was lerne ich denn jetzt über Gott? Wie zeigt Gott sein Herz? Und das ist eine Sache, die wir jetzt gemeinsam tun wollen. Hosea, ein Blick in das Herz Gottes. Und ich lese dazu ein paar Verse aus dem Abschnitt, den wir bisher noch nicht berührt haben, den wir noch nicht gelesen haben, einfach um euch zu zeigen, was Gott hier sagt. Beginnen möchte ich aber damit zu zeigen, was er über das Volk sagt, weil erst dadurch im Umkehrschluss seine Liebe zu diesem Volk, das so Schreckliches tut, noch viel größer leuchten kann. Und ich beginne in Hosea Kapitel 4, Vers 2. Fluchen und Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen hat Überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Dann Vers 12. Mein Volk befragt sein Holz und sein Stab wahrsagt ihm, denn der Geist der Hurerei hat sie verführt, dass sie ihrem Gott durch Hurerei untreu geworden sind. Kapitel 4, Vers 17. Und Ephraim ist an die Götzen gebunden. Lass ihn in Ruhe. Kapitel 6, Vers 10. Und das ist immer Gott, der hier spricht. Im Haus Israel habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim Hurerei, befleckt sich Israel. Hosea Kapitel 7, die Verse 13 bis 16. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen. Aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern sie jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen. Von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm. Aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durchs Schwert fallen, wegen ihrer trotzigen Reden. Das wird ihnen Spott eintragen im Land Ägypten. Dann noch die letzten zwei Verse zu dieser Beschreibung des Volkes aus Kapitel 10, Vers 1 und 2. Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Und je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist falsch. Nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen und die Götzenbilder zertrümmern. Schon eine sehr krasse Beschreibung. Dass diese ganzen genannten Dinge, wie wir das im ersten Vers in Kapitel 4, Vers 2 gesehen haben, dass diese ganzen schlechten Dinge sogar Überhand nehmen. Es wird immer mehr. Sie häufen Schuld auf Schuld. Und das ist keine Schuld, die so im Versteckten gegenüber Gott passiert, sondern das ist eine Schuld und eine Sünde, die ihm ins Angesicht sündigt. Sie wenden sich bewusst von ihm weg. Wenn er zum Beispiel sagt, ich will erlösen. Aber sie reden Lügen gegen mich. Und ihr müsst das in diesem Kontext sehen, von einer Ehe. Er, der Herr, ist dieser Ehemann, der betrogen wird, der trotzdem treu bleiben will, diesem Eheversprechen, diesem Bund treu bleiben will. Und das Volk hat nichts anderes zu tun, als wieder und wieder ins Angesicht ihres Mannes zu sündigen. Wir haben auch ein bisschen diese Hintergründe gesehen. Es ging dem Volk gut. Die Weinstöcke wurden immer größer, haben sich vermehrt. Der Boden war gut. Es gab genug zu essen, es gab Wohlstand. Und was hätte man erwarten können? Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem Gott, der dafür gesorgt hat. Aber was machen sie? Sie benutzen ihren Wohlstand, das, was Gott ihnen gegeben hat, und machen noch mehr Altäre für fremde Götter, machen noch schönere Götzenbilder, um diese anzubeten. Es ist so richtig ein Affront gegenüber diesem Gott, der in Liebe mit seinem Volk umgeht. Und jetzt lasst uns den Blick so mal abwenden von diesem Dunklen, von dem Volk. Und lasst uns mal auf Gott schauen und ein paar Beschreibungen sehen, die er über sich selber macht. Wir haben das eben schon gelesen. Ich lese noch einmal aus Kapitel 3 die ersten beiden Verse. Und der Herr sprach zu mir, also zu Hosea, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt. Das ist nochmal wieder diese Geschichte Hoseas. Er hatte sich diese Goma genommen, hatte 3 Kinder mit ihr. Und dann, wir haben das in dem einen Vers, im 7. Vers in Kapitel 2 gesehen, geht diese Frau wieder von ihm weg, wieder ihren alten Liebhabern nach. Und jetzt wird Hosea aufgefordert, wieder hinzugehen und sie wieder zu holen. Und da lesen wir dann, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Also das ist jetzt hier keine pauschale Verurteilung von Rosinenkuchen oder sowas, sondern das waren Kuchen, die gegessen wurden in diesen Götzenfeiern. Das heißt, der Herr sagt, genauso wie du, Hosea, jetzt diese Goma wieder lieben sollst, die doch gegen dich gesündigt hat und die von dir weggelaufen ist, so liebe ich Gott die Kinder Israel, obwohl sie anderen Göttern zugewandt sind. Und dann steht in Vers 2, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Letech Gerste. Wenn wir das lesen, es könnte sein, dass sie sich in irgendeine Schuld begeben hat, dadurch, dass sie von ihrem Mann weggelaufen ist, diese Goma. Dass sie sich eine Schuld angehäuft hat, die sie jetzt abarbeiten musste als Sklavin. Und jetzt wird Hosea sozusagen aufgefordert, diese Frau, die ihm ins Angesicht gesündigt hat, dort herauszukaufen, auszulösen gegen diese genannte Summe. Gottes Liebe ist nicht umsonst. Gottes Liebe kostet. Das können wir hier schon sehen. Wir werden nachher auch noch mal kurz darauf zurückkommen. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Wir werden ein bisschen zu tun haben mit Blättern, aber das sind ja nicht so viele Seiten. Hosea Kapitel 11, die Verse 3 und 4. Und wir sind jetzt immer noch dabei, einen Blick in das liebende Herz Gottes zu bekommen. Hosea Kapitel 11, die Verse 3 und 4. Und ich war es doch, spricht wieder der Herr, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf dem Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Hier ist so mehr dieses Bild von einem Vater gegenüber seinem Kind oder seinen Kindern. Und seht ihr, wie zärtlich und besorgt Gott hier von seinem Volk, von Ephraim, von Israel spricht. Und er appelliert so an sie, überlegt doch mal, da als es losging, als ihr eine Nation wurdet, da habe ich euch doch gehen gelehrt. Ich habe euch doch begleitet durch die Wüste. Ich war doch an eurer Seite. Ich habe euch doch auf die Arme genommen. Ich war es doch, der euch geheilt hat. Ich war es doch, der euch erlöst hat aus der Sklaverei in Ägypten. Und immer wieder habe ich euch mit menschlichen Banden gezogen. Mit Seilen der Liebe habe ich euch zu mir gezogen, um euch an mein Herz zu binden. Hosea Kapitel 13, Vers 4. Ich aber bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Und außer mir kennst du doch keinen Gott, und es gibt keinen Retter als mich allein. Gott stellt sich noch einmal vor und sagt, überleg doch mal, schau doch mal zurück, was war denn damals? Wer war denn der Retter damals? Und ich bin doch der gleiche. Ich bin doch der gleiche Gott, den du kennst von Ägypten her. Gott appelliert, Gott zeigt seine Liebe in der Art und Weise, wie er mit dem Volk in der Vergangenheit umgeht. Dann Kapitel 14, Vers 5. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ihre Abtrünnigkeit, all dieses aggressive Sündigen gegen ihn will er heilen. Und gerne will ich sie lieben. Ich weiß nicht, ob wir das menschlich nachvollziehen können. Wenn man so betrogen wird, und das nicht einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Ich kann mir das menschlich nicht vorstellen, dass man dann sagen kann, ich will sie gerne wieder lieben. Aber das ist Gottes Herz. Das ist Gottes Herz, der sagt, ich liebe gerne. Das sind doch diese Seile der Liebe, mit denen ich euch zu mir ziehen will. Aber hier finden wir auch schon eine wichtige Sache. Gott muss eingreifen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Ich will sie lieben. Von alleine wird da nichts gut. Und das lehrt auch die Geschichte des Volkes. Immer wieder haben sie gegen diesen Gott gesündigt. Und dann lesen wir noch aus Hosea Kapitel 2, die Verse 21 bis 22 und 25. Hosea Kapitel 2, Vers 21. Und ich, Gott, will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und ich will sie mir im Land ansehen und ich will mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk will ich sagen, du bist mein Gott. Nein, das war eins übersprungen. Zu nicht mein Volk will ich sagen, du bist mein Volk und es wird sagen, du bist mein Gott. Da sind wieder diese beiden Namen. Da finden wir wieder dieses Unbegnadigte, dieses Lo Ruchama und dieses nicht mein Volk, dieses Lo Ami, diese Namen der Kinder. Und Gott sagt, ich will diejenige, zu der ich gesagt habe oder über die ich gesagt habe, die nicht Begnadigte, ich will mich wieder über sie erbarmen und über denjenigen, zu dem ich gesagt habe, nicht mein Volk, will ich sagen, mein Volk. Und sie werden sagen, mein Gott. Wie kann Gott sich denn da so sicher sein? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wieso ist er sich sicher, dass dieser Zustand einmal da sein wird, dass sie wirklich einmal sagen werden, du bist mein Gott? Das ist exklusiv, das bedeutet unter Ausschluss aller Götzen, alles Götzendienstes, aller Hurerei. Wie kann sich Gott sicher sein? Wir haben das vorher gelesen in dem Vers direkt davor, dass er sagt, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Das heißt, er wird initiativ. Und deswegen ist das für Gott so sicher. Nicht, weil wir uns oder das Volk in diesem Fall sich bessert, sondern weil er rettend, heilend, verändert, eingreifen wird. Und es ist ganz krass, was er hier sagt in Vers 22. Und du wirst den Herrn erkennen. Du wirst ihn erkennen. Er ist dein Mann, aber du wirst ihn erkennen. Und da merken wir schon, das ist mehr als, naja gut, da hinten, das könnte es sein. So, ich denke mal, das ist mein Mann, also so in einer Menge erkennen. Das ist das nicht, was hier steht. Sondern du wirst den Herrn erkennen, ist eingebettet in dieses Konzept oder in diese Beschreibung, dass eine absolute Wiederherstellung da sein wird. Dass ein Zustand da sein wird, wo da keine Frage mehr nach anderen Liebhabern beim Volk gestellt werden wird. Sondern wo ausgerichteter, exklusiver Gottesdienst da sein wird, wo das Herz des Volkes auf einmal wieder diesen Gott, diesen Herrn, ihren Ehemann lieben wird. Wenn wir das jetzt nochmal so voreinander halten, diesen dunklen Hintergrund dessen, was das Volk gemacht hat, wie abscheulich sie sich gegenüber ihrem Gott verhalten haben, und dann dieses Liebende, dieses Appellierende, aber auch dieses endgültig wiederherstellende Herz Gottes sehen, was macht das dann? Was macht das dann mit uns? Was macht das mit dir? Wenn wir diese Liebe sehen, die Gott hier entfaltet. Es ist eine Liebe, die langmütig und die gütig ist. Eine Liebe, die nicht das Ihre sucht. Die sich nicht erbittern lässt. Eine Liebe, die alles erträgt und alles erduldet. Es ist eine Liebe, die niemals aufhört. Das waren alles Worte aus 1. Korinther 13. Es ist auch eine Liebe, die stark ist wie der Tod, deren Eifer unbezwinglich ist wie das Totenreich, deren Glut eine Feuerglut und eine Flamme des Herrn ist, eine Liebe, die selbst große Wasser und Ströme niemals auslöschen können. Das sind Worte aus Hohelied, Kapitel 8. Das ist das, was wir sehen, auch in diesem Propheten Hosea. Wenn wir einen Blick bekommen in dieses Herz Gottes, voller Liebe, das sich nicht davon abbringen lässt, sein Volk zu lieben, wenn es auch noch so abscheulich sich gegen ihn wendet. Jetzt müssen wir uns aber an dieser Stelle noch eine andere Frage stellen. Was ist denn jetzt genau das Problem bei dem Volk? Denn historisch gesehen findet keine nachhaltige Umkehr mehr statt. Was ist das Problem, das sie haben? Liegt es daran, dass die Gebote Gottes unklar sind? Ich glaube nicht. Denn sie scheitert schon am ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die müssen nicht sehr weit gehen und scheitern schon an den Geboten. Liegt es daran, dass der Gottesdienst zu der Zeit nicht mehr up to date war? Dass die Priester sich geweigert haben, den Gottesdienst an die moderne Zeit damals anzupassen? Liegt es vielleicht sogar an Gott, der irgendwie nicht mehr so interessant war wie vorher? Der immer unterwegs war, kaum zu Hause, wie das bei Ehemännern schon mal sein kann? War das das Problem? Oder waren die Völker rundherum so clever und so gewieft in ihrer Überführungskunst? Ist das das Problem des Volkes? Lass uns mal anschauen, welche Diagnose Gott selbst stellt. Denn er nennt uns in diesem Prophet die Grundursache all dessen, was wir beim Volk finden. Und dazu möchte ich zwei Verse lesen aus Hosea Kapitel 4. Das ist einmal der Vers 1 und dann der Vers 6. Hosea Kapitel 4, Vers 1. Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israel. Merkt auf, jetzt wird's wichtig. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Und dann direkt im Anschluss dann den Vers 6. Und der ist noch deutlicher, sodass Sie es auch wirklich verstehen. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen. Gott geht hier an die Grundursache. Er doktert nicht an Symptomen rum, wie wir das oft tun, bei uns selber, bei anderen, wie Ärzte das vielleicht manchmal tun. Er geht an die Grundursache und sagt ihnen hier, ihr habt ein Problem im Herz. Und das Problem lautet, ihr habt keine Erkenntnis Gottes in euch. Ihr kennt mich nicht, das ist euer Problem. Deswegen funktioniert das nicht. Es sind nicht die Gebote, die irgendwo fehlerhaft oder unverständlich wären. Es bin nicht ich, Gott selber, der ich nicht genug Liebe für euch zeigen würde. Es sind auch nicht die anderen Völker rundherum, die euch beeinflussen. Nein, das Problem ist in eurem Herzen und das Problem heißt Mangel an Erkenntnis Gottes. Und das ist das letzte Thema für heute Abend. Nachdem wir den Überblick über Hosea hatten, nachdem wir uns die Liebe Gottes vor dem dunklen Hintergrund der Sünde des Volkes angeschaut haben, kommen wir jetzt zu dieser Frage der Erkenntnis Gottes. Was meint Gott denn hier? Und wenn ihr aufmerksame Bibelleser seid, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, finden wir viele Verse, die über Erkenntnis sprechen. Erkenntnis Gottes. Und ich möchte nur mal einen sehr, sehr wichtigen zitieren aus Johannes 17, Vers 3. Und hört einmal genau hin, auf welche Stellung oder welche Wichtigkeit dieser Erkenntnis Gottes beigemessen wird. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben. Also jetzt kommt hier eine Definition, was ist denn ewiges Leben? Das ist ja schon mal eine weitreichende Frage. Also das ist jetzt keine Detailfrage, sondern das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, eine ganz wichtige Frage. Und jetzt sagt der Herr, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkenntnis Gottes ist gleichzusetzen mit ewigem Leben. Merkt ihr was? Merkt ihr was, wie wichtig diese Erkenntnis ist? Und wie dramatisch es ist, wenn diese Erkenntnis des Herrn oder Gottes Erkenntnis im Volk Gottes fehlt? Und wenn ich ein Lehrer wäre und euch eine Hausaufgabe mitgeben könnte, dann würde ich euch dazu auffordern, mal das Buch Hosea durchzulesen. Es sind 14 Kapitel, manche relativ kurz. Das kann man innerhalb einer Woche, denke ich, ganz gut schaffen. Und schaut mal, an wie vielen Stellen ihr auf Erkenntnis, Erkennen, Kante stoßt. Und schaut mal, was dort alles enthalten ist, wie groß und dramatisch diese fehlende Erkenntnis ist. Und ich möchte euch nur, um vielleicht ein bisschen Appetit noch mal drauf zu machen, es auch zu suchen, Hosea Kapitel 11, Vers 3 vorlesen. Da geht es auch um Erkenntnis oder Kennen. Wir haben den Vers heute schon gelesen. Da spricht Gott in Hosea Kapitel 11, Vers 3, und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm, aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Das heißt, selbst in Zeiten von Heilung und Wiederherstellung des Volkes haben sie nicht gemerkt, dass er es war. Sie haben ihn nicht erkannt in dem, wie er mit ihnen umgegangen ist. Stellt euch mal vor, wenn ich als Vater mein Kind hochhebe, auf den Arm nehme, es gängelte, so wie das hier steht, ich weiß nicht, in meiner Übersetzung, ja, auf die Arme. Also in der alten Elberfelder steht, ich gängelte Ephraim. Also so richtig so betütteln, so das kleine Kind sich drum kümmern, dass alles schön in Watte gepackt ist, auf den Arm nehmen und vielleicht noch ein Pflaster auf irgendeine Wunde machen. Und wenn dann mein Kind nicht erkennen würde, dass ich das getan habe und mir keinerlei Dank oder keine Regung, keine Emotionen da wiedergeben würde, das würde mich sehr irritieren. Aber so erlebt Gott das Volk. Als ein Beispiel, wie dieses Wort erkennen, erkannte, Erkenntnis ganz viel über uns selber sagt. Denn wir sind nicht besser. Wir haben auch eine Tendenz in uns, von dem Gott, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, immer wieder wegzulaufen. Wir haben die Liebe Gottes gesehen. Wir haben das Fehlverhalten des Volkes gesehen. Und jetzt haben wir noch dazu ergänzt, wo das herkommt, was die Ursache dafür ist. Nämlich fehlende Erkenntnis. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage auch in unsere Richtung, in der Anwendung. Kennst du deinen Gott? Das ist die Frage, die er uns heute Abend ganz deutlich stellen möchte. Erkennen wir als Gemeinde, als Brautgemeinde des Herrn, unseren Herrn, unseren Bräutigam, kennen wir ihn? Oder ist es mit uns eher so, wie es mit Philippus war, dem Jünger des Herrn? Den musste Jesus einmal ganz herzerforschend fragen. Das findet ihr in Johannes 14, also ganz am Ende des Lebens Jesu hier auf dieser Erde. Dieser Jünger war also etwa 3,5 Jahre täglich mit dem Herrn zusammen. Aber der Herr muss ihn fragen, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Ist das eine Frage, die dich trifft? Da kannst du mal deinen Namen einsetzen. So lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich nicht? Aber was jetzt? Was ist denn jetzt? Nachdem Gott uns so den Spiegel jetzt vorhält, was ist denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Und auch dazu, und das sind dann die letzten beiden Verse aus dem Prophet Hosea, finden wir dort eine Antwort. Hosea Kapitel 14. Und ich lese die Verse 2 und 3. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch, kehrt um zum Herrn, sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Kehr um. Kehr um. Nimm Worte mit. Mit anderen Worten, tu Buße. Wenn Gott dir heute Abend das so vorhält, mit dieser durchdringenden, erforschenden Frage, kennst du mich? Und ich denke, wir alle bleiben weit, mehr oder weniger weit, hinter dem zurück, was der von uns erwarten kann, der uns so sehr geliebt hat und liebt. Dann noch einen Vers aus dem 10. Kapitel, Hosea 10, Vers 12. Sät euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, denn es ist jetzt Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Buße tun, umkehren. Das hatten wir vorher in den zwei Versen. Und jetzt fordert Gott sie auf, einen Neubruch zu pflügen. Das bedeutet, da ist ein Land, Ackerfläche, die eine Weile brach lag. Da ist alles Mögliche. Da ist Gestrüpp, da ist Unkraut, da sind vielleicht Steine. Und das muss bereinigt werden, das muss weg, damit dann etwas gesät werden kann. Und damit daraus dann in diesem Sinn, wie wir es jetzt hier verstehen aus den Worten, Erkenntnis Gottes in unseren Herzen wachsen kann. Tut Buße, nimmt Worte mit, pflügt einen Neubruch. Tut die Dinge weg, die in euren Herzen einem Wachstum in Erkenntnis Gottes im Weg stehen. Diese Dornen, diese Steine, die du kennst. Tut es weg. Tut es weg, damit er Gerechtigkeit regnen lassen kann auf unser Herz. Das waren jetzt zwei Schritte. Aber wie genau wachse ich denn jetzt in der Erkenntnis? Was kann ich denn tun? Und da werden wir uns jetzt abschließend noch einen Vers aus dem Neuen Testament anschauen, der gleichzeitig auch mein Lieblingsvers ist. Das 2. Korinther, Kapitel 4, der Vers 6. Und ich hoffe, und das ist jetzt auch mein Gebet, dass wir, wenn wir bisher noch mit kaltem Herzen zugehört haben, dass spätestens jetzt bei diesem Vers Gott durchdringen kann und an dein Herz appellieren kann und neu seine Größe, seine Liebe vorstellen kann. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So kommt Gottes Erkenntnis. Und wir müssen auf die Worte achten. Es wird der Schöpfergott angesprochen. Der Gott, der in die Finsternis hineinsprach, es werde Licht, und durch die bloßen Worte Licht erschuf. Genau der Gott ist es, der jetzt in dein Herz geleuchtet hat. Und wozu? Damit dort dieser Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi aufleuchtet und all die Dunkelheit, die in deinem Herzen war oder ist, wegtut oder wegtun kann. Und auch hier sehen wir, auf uns allein gestellt, in aller Bemühung, das Richtige zu tun und Falsches zu lassen, könnten wir aus uns niemals in der Erkenntnis Gottes wachsen, geschweige denn überhaupt diese initiale oder diese erste Erkenntnis Gottes bekommen. Gott muss etwas tun. Er muss sozusagen mit seinem göttlichen Licht kommen und unser Herz erleuchten, damit wir ihn erkennen, damit wir unseren Ehemann erkennen. Er muss das tun. Niemand anderes kann das tun. Und was genau passiert denn dann? Zwei Dinge. Ist nicht vollständig oder so, aber das sind zwei wichtige Dinge. Zum einen wird er dich in dieser Erleuchtung, im Anschauen Jesu Christi mit seiner Liebe fluten. Schaut ans Kreuz. Schau dir den an, der dort am Kreuz hing, für dich, für mich, den du so schändlich behandelt hast, dem du ins Angesicht gesündigt hast. Schau ihn an. Schau ihn an, wie er da hängt. Und das Zweite, was geschieht, und damit kommen wir wieder ein bisschen zurück auch zu dem Volk Israel in der damaligen Zeit. Er wird sein Gebot auf dein Herz schreiben. Und damit ändert sich etwas. Die Israeliten hatten das Gebot als ein externes Gebot, nachdem sie sich richten mussten. Aber das Gesetz konnte nicht zum ewigen Leben führen, konnte nicht zu Gottes Erkenntnis führen. Und all diese Ankündigungen einer Wiederherstellung, einer Zeit, in der das Volk wirklich sagen wird, du bist mein Gott, die beziehen sich darauf, dass es einmal eine Zeit in der Ewigkeit geben wird, in diesem Reich Gottes, wo ausschließlich Menschen sind, die ihren Gott erkennen, die Erkenntnis Gottes haben. Die Erde wird voll sein der Erkenntnis Gottes, sagt die Schrift an einer Stelle. Das ist die Zukunft. Und jetzt siehst du vielleicht auch, warum das so ein Problem für das Volk Gottes ohne Erkenntnis Gottes war. Es ist unmöglich. Aber genauso ist es für dich heute unmöglich, ohne diese verändernde Erkenntnis Gottes in das Gottesreich zu kommen. Es ist unmöglich für dich darin zu wachsen. Seht ihr, wie, wenn man dieses prophetische Buch liest, wie deutlich das Evangelium da hervorkommt? Wenn Gott von sich sagt, ich werde es tun, dass ihr mich erkennt. Ich werde euch heilen. Ich werde euch lösen für einen Preis. All das ist Kern des Evangeliums. Und genau so sollten wir dieses prophetische Buch im Ganzen für uns mitnehmen. Eigene Anstrengung führt nicht zum Erfolg. Wir müssen Gotteserkenntnis haben. Und die kommt genau so, wie es 2. Korinther 4, 6 sagt. Initiiert durch Gott selbst. Und das, was da beschrieben ist, ist der Moment, wo ein Feind Gottes zu einem Kind Gottes wird. Weißt du das? Feind Gottes, die dieses göttliche Licht im Anschauen des Herrn kommt und im nächsten Nu bist du ein Kind Gottes. Bist du jemand, der sagt, mein Gott, ich kenne dich. Und lasst uns gemeinsam diese Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, bis wir einmal im Königreich, im Reich Gottes sind, wo nur noch Erkenntnis Gottes herrscht. Lasst uns diese Zeit, die wir hier haben, nutzen, uns gegenseitig anzuspornen, diesen Herrn kennenzulernen, der uns so sehr liebt. Ich lese euch ganz zum Schluss noch ein Zitat vor, was mich sehr berührt hat. Ich kenne diesen Hermann Bavinck, oder wie man das ausspricht, kenne ich nicht. Aber dieses Zitat ist wirklich sehr, sehr treffend. Er spricht da, Gott wird in dem Maße gekannt, in dem er geliebt wird. Gott wird in dem Maße gekannt, in dem er geliebt wird. Liebst du ihn? Kennst du ihn? Habt jetzt nach dem Gebet Zeit, noch ein bisschen drüber nachzudenken. Das ist einfach kurz ein Moment der Stille. Und danach wird Damian mit uns gemeinsam noch ein Abschlusslobpreislied singen. Lasst uns noch beten. Ja, wie tief muss Gottes Liebe sein? Mit dieser Frage sind wir in diesen Bibeltext gegangen, unser Herr. Und wir müssen wirklich anerkennen und sagen, dass diese deine Liebe ohne Maßen ist. Da ist kein Ende. Es gibt keine Grenze für deine Liebe. Danke, Herr, dass du einen so hohen Preis bezahlt hast, um uns, die wir zu dir gehören, als eine Brautgemeinde zu erwerben. Und vergib, dass wir dich oft so wenig erkennen, so wenig kennen, oft so wenig lieben. Nutz die Worte, leg sie auf unser Herz. Binde uns neu an dein Herz, an dieses liebende Gottesherz, in das wir heute Abend hineinschauen durften. Du bist groß, wir erheben dich.